Ja, die Überschrift für heute, ihr habt es vielleicht gelesen auf dem Flyer, Gott bleibt in Beziehung und lädt ein zur Antwort. Ich gucke immer ins Losungsbuch, wenn ich predige. Da gibt es ja eine Rubrik, wo drin ein P steht. P heißt Predigt, das nennt man Perikope, das heißt in der Ordnung der evangelischen Kirche zum Beispiel wird das im Grunde immer auch eingehalten und sonntags gepredigt. Ich mache das häufig auch und habe das für heute auch so entschieden. 1. Mose 9, Vers 12 bis 17. Es geht im Grunde heute in der Predigt um zwei Spuren, zwei Gedanken, die auch hier in diesem Bibeltext gleich vorkommen werden. Und es geht darum, dass Gott sich mit uns verbindet und verbündet. Und das nennt man Bund. Bund mit D. Und dass er auch immer Zeichen setzt dafür. Und das will ich auch dann gucken, welche Zeichen er setzt in den unterschiedlichen Bünden, die er mit uns schließt. Aber zunächst mal 1. Mose 9, Vers 12 bis 17. Da geht's gleich los. Gott spricht, das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Jedes Mal, wenn ich Regen, Wolken über die Erde, sich über der Erde zusammenzieht, soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben habe. Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe. Dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe. Eigentlich ein ganz ungewöhnlicher Bund, den Gott da schließt. Damit hätte Noah nicht unbedingt rechnen können. Es waren noch keine 2 Monate her. Die Sintflut, die so heißt, weil man damit eine große Flut, also nicht nur so ein bisschen Regen, bezeichnet, und eine andauernde Flut, die nicht nach einem Tag wieder weg ist. Deshalb Sintflut. Sie hatte fast die gesamte Menschheit umgebracht. Der Grund? Die Menschen waren durch und durch böse in ihren Herzen gewesen. Sie hatten nicht nach Gott gefragt, haben sich gegenseitig immer neue Gemeinheiten ausgedacht. Aber nun hat Gott beschlossen, ich fange neu an mit den Menschen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch für dich und für mich. Manchmal denken wir ja, ach, Gott hört auf mit uns und es ist so viel Dummes gelaufen in meinem Leben. Nein, nach einer solchen tragischen Geschichte wie hier, ich fange neu an, das darfst du wissen, was immer auch geschieht oder geschehen ist in deinem Leben. Wenn ich Gott gewesen wäre, wisst ihr, was ich für einen Bund gemacht hätte? Eine Vereinbarung getroffen hätte mit den Leuten? Ich hätte gesagt, Noah, wir fangen nochmal neu an. Und wenn es gut geht und ihr nicht wieder die gleichen Fehler macht wie früher, dann will ich euch auch meinen Segen geben. Das macht aber Gott nicht in dieser Reihenfolge. Er macht es umgekehrt. Gott geht in Vorleistung. Und es heißt hier einige Verse vorher, Gott segnet sie nach einem solchen Drama, nach so viel Versagen der Menschen. Gott segnet sie. Und dieser Segensspruch wird auch konkret, indem er sagt, es soll nicht aufhören Saat und Ernte. Und Gott hat recht gehabt. Saat und Ernte haben bis heute nicht aufgehört. Sonst wären wir alle nicht hier, wenn wir nichts was gegessen hätten. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Es gab Zeiten, wo es schwieriger war. Es gibt auch in der Welt Orte, wo es schwierig ist. Aber Wissenschaftler sagen uns, es ist kein Problem, rein rechnerisch die gesamte Menschheit zu ernähren. Gott hat sein Versprechen gehalten. Wir haben daraus auch nur wieder etwas gemacht, was nicht hilfreich ist, dass die Ungerechtigkeit beim Verteilen so groß ist. Gott segnet sie im Vorhinein und nicht als Belohnung für ein tolles Leben. Und Gott macht eben den Menschen ein großartiges Versprechen, ohne dass er davon ausgehen kann, dass sein Vertragspartner, wir Menschen, ihr Wort halten. Gottes Liebe ist anscheinend erst einmal unabhängig davon, ob der Mensch, ob wir seine Liebe beantworten. Man nennt diesen Bund, weil vorher war ja die Schöpfungsgeschichte, wo übrigens ja Gott auch die Menschen gesegnet. Er segnete sie. Und jetzt hier zum zweiten Mal. Und er segnete sie nach dieser Katastrophe. Beim ersten Mal kann man es noch verstehen, weil Gott alles in die Hand genommen hat, weil er was Gutes geschaffen hat. Selbst feststellen konnte und siehe, es war alles sehr gut oder schön, kann man auch übersetzen. So nennt man diesen ersten Bund den Noah-Bund. Und dieser Bund, diese Verbindung zu den Menschen, dass Gott die Beziehung wieder neu aufbaut, nennt man den Noah-Bund. Und dort wird deutlich, die Initiative ging nicht von den Leuten aus, auch nicht von Noah, sondern von Gott. Viel später gibt es einen neuen Bund. Da hat ein Mensch die Initiative ergriffen. Ein Mensch mit dem Namen Josua. Nach ihm ist der sogenannte Josua-Bund genannt. Wenn man die biblischen Zeiträume mal datieren würde, dann war dieser erste Bund mit Noah so ungefähr im Jahre 3000 vor Christus und der Josua-Bund war im Jahre 1200 vor Christus. Und das macht schon deutlich, dass Gott immer wieder neu anfängt. Und deshalb finde ich das ganz toll, wenn ihr so ein Tauferneuerungsfest macht, weil Gott immer wieder neu anfängt und wir uns nicht, das ist eine Basis, die ist wichtig, die ist gut, aber es tut auch gut, immer mal wieder neu zu starten, zu gucken, was hat das mit mir gemacht, hat das gehalten, wie hat das gehalten, wo waren da vielleicht auch Gefährdungen und wo gab es auch mal schlappe Phasen. Und das wieder zu erneuern. Gott fängt immer wieder neu an mit uns. Und das finde ich toll. Also bei Josua war das nun anders. Die kamen da in das neue fremde Land und da waren andere Religionen, andere Kulte und da bestand die Gefahr, dass die sich damit vermischen und Gott nicht mehr an erste Stelle setzen und das nicht mehr so ganz ernst nehmen. Und dann hat Josua sie zusammengetrommelt, alle aus den ganzen Stämmen Israels und ihnen nochmal erzählt, das muss man ja manchmal machen, erzählt, was Gott alles getan hat. Was zählt er alles nochmal auf? Wir sind ja vergessliche Leute. Wir sind vergessliche Leute. Und jetzt sagt er, jetzt haben wir andere veränderte Umstände. Jetzt sind wir nicht mal unter uns. So viele andere Menschen, die dies von Gott wissen wollen und die ihren Göttern huldigen und so weiter. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns neu auf Gott festlegen. Haben wir zwar schon mal alles gemacht, aber das ist schwammig geworden. Und jetzt wollen wir wieder neu starten und das auch festmachen. Und das fängt er mit an. Es ist ja toll, wenn die Führungskräfte so Beispiele setzen und so die ersten Schritte auch tun. Er sagt, ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, Gott zu dienen. Und dann zieht das Volk nach. Und bestätigt das für sich selbst auch. Wir wollen Gott dienen. Und nun heißt es hier, so verpflichtete Josua an diesem Tag die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn und legte ihnen die Gebote und Rechtsordnungen vor, nach denen sie leben sollten. Gemäß des Wochenspruchs, ihr erinnert euch eben noch. Er schrieb, und es kommt es auch, es gibt auch da wieder Zeichen, er schrieb alles ins Gesetzbuch Gottes. Ja, ist festgehalten worden hier. Also das ist, damit ihr das nicht vergesst, ist manchmal ganz gut, wenn man wieder nachguckt. Ich mache das ab und zu mal so, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mal zurückzublättern in manche Lebensgeschichten und Erfahrungen, die man gemacht hat, aufgeschrieben hat und so. Also Gesetzbuch Gottes. Und dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn beim Heiligtum des Herrn auf. Einen großen Stein, einen Stein der Erinnerung. Wenn man darauf schaut, dann, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so Gegenstände oder innere Erinnerungsmerkmale hat, die einem dann wieder auf die Beine helfen. Das ist dieser Josua-Bund. Und vieles verflüchtigt sich im Laufe des Lebens, auch im Laufe unseres Christseins. Und deshalb ist es gut, von uns aus mal wieder zu sagen, Herr, ich möchte ganz neu mich begeistern lassen durch deinen Geist. Und dann kommt, ich mache einen Sprung, ich kann nicht über alle Bünde da sprechen, dann ist der Tag bald rum, aber ihr sollt merken, oder mir ist es wichtig, dass deutlich wird, dass Gott immer wieder neue Zeichen setzt, aber immer wieder auch neu anfängt. Und jetzt kommt es im Jahre 600 vor Christi Geburt zu einer neuen Bundesgeschichte, die auch noch sogar in die Zukunft hineinreicht und auf dessen Basis wir heute auch leben. Also 3000 vor Jesus Noah-Bund, 1200 vor Jesus Christus der Josua-Bund, da kamen noch andere Bünde, die ich jetzt mal weglasse, und jetzt noch ein Bund in Jeremia 31, 600 Jahre vor Christus ungefähr. Da heißt es, gebt Acht, sagt Gott, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Ja, wieso denn? Wir haben doch schon so viele Bünde gehabt. Müsste doch reichen. Bin doch getauft und hatte gläubige Eltern. Gott hat doch schon so viel einen Bund geschlossen mit mir. Wieso jetzt noch wieder neuer? Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Aha. Also nicht nur Tradition pflegen, sondern eben jetzt gucken, was ist jetzt dran? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Einen Bund schließen, nicht den wie mit den Vorfahren, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte, diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also ein weiterer Bund, ein neuer Bund, ist überhaupt ein seltsames Wort mit dem Bund. Um uns das verständlich zu machen, will ich nochmal sagen, es gibt ja Zusammenschlüsse in dieser Welt. Es gibt zum Beispiel Staatenbünde, die Europäische Union, über die wir ja manchmal auch lamentieren, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Die Europäische Union zum Beispiel, da haben sich 28 Staaten zusammengeschlossen, ich hoffe, dass das immer noch so ist, um aus den verschiedenen Gebieten gemeinsame Sache zu machen. Und Grundlage des Ganzen ist ein Vertrag. Den haben alle unterschrieben. Und auf den kann man sich berufen. Da kann dann nicht plötzlich einer sagen, ich mache mein eigenes Ding. Obwohl ja, wie wir bis in den vergangenen Monaten, Wochen und Jahren, wir es immer wieder miterlebt haben, wie das ist, wenn einzelne Länder sich nicht an Verträge und an Abmachungen halten und aus dem Bund ausbrechen wollen. Nur ein Bund kann so gar nicht funktionieren. Oder es gibt den Bund fürs Leben, die Ehe. Da tun sich nicht 28 zusammen, sondern zwei. Und manchmal ist das ja schon kompliziert genug, wenn zwei gemeinsame Sache machen wollen. Ich merke, einige lachen auch, die wissen, was ich meine. Aber Grundlage der Ehe ist nicht nur die momentane Stimmung, sondern ist auch das gegenseitige Treueversprechen, nicht einseitig. Ja, ich verspreche dir die Treue und der andere nicht und so, ich überlege mir das nochmal. Sondern das ist die Grundlage auch eines solchen Bundes. Wir sprechen ja auch vom Ehebund. Und das wird auch nicht im stillen Kämmerlein abgegeben, sondern auf dem Standesamt, öffentlich und mit Unterschrift. Und auch da kann sich hinterher keiner auf sein schlechtes Gedächtnis berufen und behaupten, davon weiß ich ja gar nichts. Und auch für die Ehe gibt es ja Symbole. Ein Symbol ist das zum Beispiel der Ring. Das ist ein Symbol, ein Bund, wir gehören zusammen. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute traue, wie beim Ringwechsel, weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, klar, Ringtausch, weil manchmal sind die Hände schwitzig, sind die Leute aufgeregt und dann passt das Ding nicht so rauf, aber ich bin immer froh, wenn es dann auch klappt und jeder auch den richtigen Ring bekommt, weil ja, naja. Jedenfalls, es gibt auch da Symbole und wenn die Bibel vom Bund redet, dann geht es auch um einen Zusammenschluss, nämlich um den Zusammenschluss von Gott und Menschen. Gott baut eine Beziehung auf. Gott lebt in Kontakt mit uns. Und mit dem Volk Israel etwa hat sich mit Gott zusammengetan, Gott mit dem Volk Israel. Er ist ein Bündnis mit ihnen eingegangen, hat einen Bund mit ihnen geschlossen Und für diesen Bund gibt es auch eine Urkunde, einen Vertrag, nämlich die 10 Gebote, die mit den Worten beginnen: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bedeutet ja, Gott hält sich zu den Israeliten und sie sollen sich auch zu ihm halten. Und jetzt heißt es hier bei Jeremia, das haben sie nicht getan, das haben sie nicht hingekriegt, das haben sie nicht gebacken bekommen, das haben sie nicht geschafft. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Sie haben also den Vertrag gebrochen, ihn einseitig aufgekündigt, sie sind, könnten wir auch sagen, untreu geworden, unzuverlässig geworden. Und was macht Gott jetzt mit diesem Bund? In einer Ehe wird der oder die Untreue meistens vor die Tür gesetzt. In der Wirtschaft muss der Vertragsbrüchige Konventionalstrafen zahlen, gegebenenfalls. In einem Bündnis hat ein Abtrünniger immer mit Zwangsmaßnahmen zu rechnen oder er muss sich den Vorgaben der Gläubiger unterwerfen. Bei Gott ist das anders. Er bindet den Abtrünnigen wieder neu ein. Da gibt es kein Brexit. Wieder einen Freiwilligen, ja, den gibt es schon. Manche Leute machen mit bei Gott einen Brexit. Die steigen aus. Die quälen sich manchmal, bis sie aussteigen. Wie da in Großbritannien ja auch, nicht? Da wird immer noch mal das Datum verschoben, dann sagst du dir vielleicht auch, na ja, so schlecht war das mit Gott und der Gemeinde gar nicht, aber irgendwie, ich habe die Nase voll, ich will nicht und so weiter. Und dann steigst du vielleicht aus. Aber Gott steigt nicht aus mit dir. Bei der Geschichte von den verlorenen Söhnen, ja, beide waren ja verloren, aber der eine, den wir so nennen, der wird nie mehr dieses eine los. Und du auch nicht, selbst wenn du Brexit machen würdest. Made by God, geschaffen durch Gott. Dieses Gütesiegel Gottes wird dich ein Leben lang begleiten. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Made by God. Und du wirst in der Regel auch nicht den Namen deiner Eltern los, ja, wenn du Geborene sowieso bist. Einen Namen behält man auch, es sei denn, man will unbedingt jetzt einen anderen Namen wieder haben und bezahlt dafür. Das geht alles, aber der Normalfall ist, das kriegt man nicht los, selbst bei einem geistlichen Brexit nicht. Gott schmeißt keinen raus. Er gibt den Vertragsbrüchigen eine neue Chance. Er fängt mit dem Untreuen neu an. Und dazu ändert er die Geschäftsgrundlage, weil er gemerkt hat, das packen die Leute nicht. Weil die Partner halten den Vertrag nicht ein, weil sie es nicht können. Und das gilt nicht nur für Israel damals, 600 Jahre vor Christi Geburt, sondern genauso für uns. Keiner von uns kann sagen, ich habe den Vertrag erfüllt, ich bin Gott immer treu gewesen, ich habe alle vertraglichen Grundlagen dieses Bündnisses, wie sie in den 10 Geboten verankert sind, lückenlos erfüllt. Ich glaube, das keine Menschen. Nur einer konnte das so leben, das war Jesus. Und nun heißt es aber auch in der Bibel, im Neuen Testament, und doch bleibt Gott treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Du hast Brexit gemacht. Gott bleibt treu. Denn Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Er hat es dir versprochen, dich ein Leben lang zu begleiten. Keiner muss daran zugrunde gehen. Und deshalb gilt seit Jesus dieses neue Bündnis, das ist der neue Bund, der neue Vertrag. Er sagt am Vorabend seiner Hinrichtung, ein Tag bei der Feier des Abendmahls mit seinen Mitarbeitern, Jüngern: Dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Man spricht häufig auch vom Neuen Testament, jetzt nicht im Sinne Alt- und Neues Testament, sondern Testament. Und ein Testament wird immer erst dann eröffnet, wenn der Erblasser gestorben ist. Und deshalb kann Jesus auch genauso davon sprechen: Durch mein Sterben kriegt ihr jetzt mein Testament, dass ihr Leben haben sollt in Ewigkeit. Und die Unterschrift, die diesen Bund besiegelt, ist sein Tod. Erst dann sozusagen kann das Erbe angetreten werden. Und die Urkunde, auf der dieser Bund steht, ist das Abendmahl. Da feiern wir das, da erinnern wir uns auch daran. Das Abendmahl bestätigt, dass der neue Bund in Kraft gesetzt ist, sozusagen im Gesetzbuch jetzt steht, im Gesetzesblatt steht, und dass die Ankündigung der neuen Zeit kein leeres Versprechen ist. Ich finde das klasse, dass Gott immer wieder neu einen Bund schließt in der Weltgeschichte, in der Geschichte mit Israel, mit seinen Leuten und das auch mit uns tut. Du kannst immer wieder neu anfangen. Und deshalb finde ich sehr schön, mit solchen Erneuerungsgedanken oder auch Erneuerungsfesten oder Erneuerungsgottesdiensten. Ein Bund hat immer auch Erkennungsmerkmale, Zeichen. Wir heißen ja als Deutsche oder nennen unser Staatsgefüge Bundesrepublik. Da steckt das Wort auch drin, Bundesrepublik Deutschland. Und das erkennt man zum Beispiel daran, jetzt will ich das nicht ausführen alles, dass es ein Grundgesetz gibt, das gilt für diese Bundesrepublik. Das ist die Geschäftsgrundlage für alle, die hier leben, für alle, die hier geboren sind, aber auch die zu uns kommen. Oder es gibt eine Hymne, eine Melodie, dann weiß man schon, das ist ja die Nationalhymne. Es gibt eine Flagge, schwarz, rot, gold und so weiter. Alles das sind Zeichen. Und jetzt will ich zum Schluss noch ganz kurz auf das Zeichen von Noah eingehen, nochmal den Rückwärtsgang einschalten und sagen, was ist das mit dem Regenbogen? Was ist das mit dem Regenbogen? Da ist es das Zeichen des Regenbogens. Wie entsteht ein Regenbogen? Soweit ich unterrichtet, orientiert bin, entsteht er aus Wasser und aus Licht. Das ist wie bei unserer Taufe übrigens. Da ist auch Wasser und Licht. Wasser ist klar in der Taufe, aber auf Anweisung Jesu taufen wir, weil er das gesagt und gewollt hat. Und Jesus ist das Licht für die ganze Welt und auch für unser Leben. Das heißt Regenbogen, Taufe und Licht. Taufe und Regenbogen passen also gut als Bild auch zusammen. Und wenn man jetzt so, es fiel mir zu spät ein, dann hätte man so einen Regenbogen vielleicht hier zeigen können, aber ihr kennt den ja auch, wie ein Regenbogen aussieht. Da könnte man drei Aspekte, die Farben lasse ich jetzt weg, das wäre eine eigene Predigt, aber drei Aspekte nur sagen, ganz kurz. Das erste ist, wenn man den Bogen sich anguckt, würde ich sagen, der ist ja so halb rund und sieht schön aus. Gott hat den Bogen raus. Ja, denn eigentlich ist der Regenbogen für nichts Nütze. Ich bin kein Meteorologe und kein Wissenschaftler, aber so viel habe ich gelesen, dass bestimmte Blumen nur im Licht von Regenbögen wachsen würden und gedeihen würden? Nee. Oder dass irgendwelche Vögel nur dann Eier legen, wenn Regenbogen am Himmel steht? Habe ich noch nicht gehört. Der Regenbogen an sich ist zu nichts Nütze. Er ist ein Zeichen. Und das finde ich doch toll, dass Gott sich so viel Mühe da gemacht hat mit diesem Luxusartikel Regenbogen, um dieses Zeichen seiner Treue zu setzen. Und wenn nun Gott schon der Regenbogen so viel wert war, der zu nichts Nütze ist, wie viel mehr sind wir Gott dann wert, die wir doch von ihm geschaffen sind, als sein Gegenüber? Wir sind ihm so viel wert, dass er uns im Regenbogen und in der Taufe seine Liebe und Gnade zuspricht. Das Zweite, Gott hat den Bogen raus. Und Gott kriegt die Kurve. Kriegst du auch die Kurve immer? Und damit meine ich Folgendes. Ein Regenbogen ist ja auch eine Kurve. Eine aufgestellte Kurve eben. Und diese Regenbogenkurve, die Gott gemacht hat, die steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wenn man sich den Regenbogen anschaut, dann ist er ja geerdet. Er hat ja Berührung sozusagen für unser Auge. Und gleichzeitig richtet er sich gen Himmel. Tolles Bild. Auch für uns, für unser Christsein, für unser Leben. Mit beiden Beinen fest auf dem Boden und doch bis in den Himmel reichend. Das ist ein Bild dafür, wie Christsein aussehen könnte und sollte. Mit beiden Beinen im Alltag stehen, als Hausfrau oder in einem anderen Beruf und von Gott her Orientierung, also aus der Ewigkeit, Kraft aus der Bibel und Gebet finden. Mit beiden Beinen im Single- oder Ehealltag stehen und dabei Gottes Wegweisung und Hilfe empfangen. Mit beiden Beinen im Schulalltag stehen und dabei Gottes Wegweisung und Hilfe empfangen. Und mit den schwierigen Stationen klarzukommen. Manchmal ist das ja auch nicht alles einfach. Ich kenne manchmal Leute, die sind entweder nur geerdet oder manche sind so verklärt, dass sie eigentlich das Alltägliche vergessen. Ich denke an einen Zivildienst, damals gab es, die gibt es ja heute nicht mehr, Zivildienstleistende, der ich war bei, auf einer Freizeit beim Volleyball irgendwie da eine Muskelzerrung oder irgend sowas zugezogen, lag im Bett. Und er war zivil und kam mit einer ganz großen Bibel zu mir. So, also wie Billy Graham so ungefähr. Und dann wollte er mir da was vor, statt dass er seine Arbeit macht. Ne? Ich habe gesagt, das brauchst du, mach deine Arbeit. Dafür bist du hier angestellt. Also es gibt Leute, die dann immer nur geistlich meinen zu denken, aber das Alltägliche darüber vergessen. Oder in der Schule auch. Also es reicht ja nicht, dass man nur betet, Herr, und hilf mir bei der Mathearbeit, sondern es ist ja nicht verkehrt, wenn man das vorher auch sich mal angeguckt hat oder geübt hat oder so, ja. Und die, das, ja, ist ja verständlich. Also deshalb, und das ist für mich der Regenbogen, ein tolles Bild mit beiden Beinen auf der Erde, ganz Menschsein und gleichzeitig dem Himmel der Ewigkeit zugewandt. Und das Letzte, Gott ist dabei im Auf und Ab des Lebens. Ja, das ist ja diese Kurve. Es geht rauf und es geht auch wieder runter. Kennst du das aus deinem Leben? Vielleicht bist du noch zu jung dafür, aber ich glaube das nicht. Auch junge Leute kennen das Auf und Ab des Lebens in anderen Varianten als vielleicht wir Ältere. Und man denkt ja, es wäre ja wunderbar, wenn kein Regen wäre, nicht? Sondern immer nur Sonne scheinen würde. Aber wenn nur die Sonne scheinen würde, dann gäbe es nur Wüste. Ohne Regen ist alles nur halb viel wert. Und deshalb ist das so wichtig, dass man den Regenbogen im Rücken ahnt und nicht übersieht, dass Gottes Ja und seine Fürsorge auch über meinem Leben steht, nicht nur im Auf, sondern auch im Ab des Lebens. Das Ab des Lebens bleibt nicht aus. Wer das glaubt, der glaubt zu viel. Der Regenbogen macht deutlich, es gibt ein Auf und es gibt ein Ab. Aber in beiden Situationen habe ich Gott im Rücken. Die Frage nach dem Warum von Freude und Leid in unserem Leben findet oft keine Antwort. Da sind unsere Versuche manchmal sehr, sehr stümperhaft, warum das so ist oder nicht ist. Aber vielleicht ist es ja auch hier wie mit dem Regenbogen. Wie gesagt, wo immer nur die Sonne scheint, da vergilbt alles, da wird alles trocken. Für den Regenbogen braucht es Sonne und Regen, sonst gäbe es keinen Regenbogen. Ja, das muss beides da sein. Und so sollen wir auch im Schönen und im Schweren, im Auf und Ab des Lebens die Nähe Gottes erfahren dürfen. Also, wenn ihr das nächste Mal einen Regenbogen seht, dann denkt dran, bleibt kurz stehen und schaut euch an. Ja, Gott hat den Bogen raus. Er hat uns wunderbar geschaffen, weil wir ihm wertvoll sind. Er hat so viel Luxus aufgewandt, um den Wert und die Wertschätzung deutlich zu machen. Und das Zweite, Gott kriegt die Kurve. Er will, dass wir wie der Regenbogen mit beiden Beinen auf der Erde stehen und zugleich bis in den Himmel reichen. Und das Dritte, Gott ist dabei im Auf und Ab unseres Lebens. Gottes Fürsorge will uns im Schönen und im Schweren den Rücken stärken. Amen.